Welle Wieselburg, der Podcast für alle, die hören wollen, was Wieselburg bewegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Welle Wieselburg. Heute freuen wir uns, einen Gast begrüßen zu dürfen, der sich seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Aspekten der Geschichtsforschung beschäftigt. In Österreich, aber auch in Wieselburg. Dr. Johannes Kammerstetter. Hannes Kammerstetter beschäftigt sich intensiv mit Wirtschaftsgeschichte und der Geschichte der Sozialpartnerschaft in Österreich, forscht zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Nachkriegszeit und zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig ist er jemand, der sich stark in Wieselburg engagiert, sei es in kulturellen Projekten, im Vereinsleben oder bei Initiativen, die das Bewusstsein für unsere Geschichte und Identität stärken. Schön, dass Sie heute da sind, Herr Kammerstetter.
Ich freue mich auch.
Vielleicht werfen wir zu Beginn einen kurzen Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage. In Österreich liegt die Inflationsrate derzeit bei etwa 4%. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum wird allerdings nur bei 0,3% liegen, also faktisch stagnieren. Die Preise steigen, die wirtschaftliche Dynamik ist schwach und das ist für viele Menschen spürbar durch Kaufkraftverlust, Unsicherheit im Job. Etwa 75% der Österreicherinnen und Österreicher sagen, dass sie sich Sorgen um ihre finanzielle bzw. sozioökonomische Lage machen. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Herr Kammerstetter, wenn wir uns diese aktuellen Zahlen ansehen, wie würden Sie diese im Blick auf die Geschichte einordnen?
Ja, mir geht's vor allem darum, was haben diese Zahlen und die Fakten, die dahinter stehen, auf unsere gesellschaftliche Lage und Entwicklung für eine Auswirkung. Ich fürchte, so wie es jetzt aussieht, tendiert die Entwicklung eher dazu, dass sich unsere Gesellschaft leider weiter spaltet. Mein Interesse ist das genaue Gegenteil. Ich bin interessiert an Integrationsmaßnahmen, die die Bevölkerung wirtschaftlich näher zueinander bringt, also die Kluft zwischen Arm und Reich nicht weiter aufmacht und vor allem die Bevölkerung auch ideologisch, gesinnungsmäßig einander wieder näher bringt. Ich glaube, es gibt auch eine ideologische Spaltung. Ich nenne es einmal jetzt so, es gibt eine Art Gewinnerseite und eine Art Verliererseite. Das ist wirtschaftlich gesehen so und es ist aber politisch gesehen auch so ähnlich. Denn die einen sehen sich politisch als Vorreiter einer neuen, modernen Gesellschaft und die anderen können oder wollen diesen Weg nicht mitgehen. Ich möchte es konkretisieren. Die einen haben ein einziges substanzielles Identitätsmerkmal, das sind die allgemeinen Menschenrechte. Und insofern wollen sie natürlich, dass jede kleinste Form von noch bestehender Diskriminierung beseitigt wird. Dass also jeder Mensch allein, individuell, vollkommen autonom seinen Lebensstil bestimmen kann, auch wenn er von traditionellen Lebensformen völlig abweicht. Die anderen dagegen wollen ihre bisherige Lebensweise, ihren Lebensstil samt allen Traditionen und Ideologien so gut es geht beibehalten und sie wollen nicht einschließen, dass alle dazugehören, sondern sie wollen eher ausschließen. Und zwar sowohl die Eliten oben, als auch die Fremden in Form von Asylanten oder Migranten, die dazukommen. Diese Form der Spaltung halte ich für gefährlich, weil sie nämlich irgendwie selbstwirksam ist. Es verlangt also Eingriffe. Und damit versuche ich eine kurze Antwort auf diese beiden Spaltungsgefahren. Ich versuche das halt jedenfalls. Und ich denke mir, in beiden Fällen brauchen wir einen starken Staat, der diese Lage versucht, wieder in den Griff zu bekommen. Ich habe das Gefühl, dass dem Staat beide diese Spaltungstendenzen etwas entglitten sind und dass andere diese Themen dominieren. Ich sage dazu vielleicht einen unerwarteten Ausdruck, nämlich, wer das Sagen hat, hat das Regime. Und meine Wunschvorstellung ist natürlich, dass der Staat selbst dieses stärkste Regime ist und sich nicht anderen unterwirft. Also weder auf der einen Seite den Finanzkapitalisten und auf der anderen Seite auch nicht denen, die die Gesellschaft ideologisch nach unten spalten wollen.
Das war ja früher anders. Früher war ja der Staat im Prinzip die Oberhand über alles. Wo hat sich das verändert?
Das hat sich verändert. Der Staat war, und das ist vielleicht auch noch eine Art Rückstand aus einem früheren, ja, traditionell autoritären Denken. Der Staat war sowas wie eine Art Person für sich, also quasi der Ersatz für den früheren Herrscher. Es war sehr personalisiert und es war auch der Eindruck, dass der Staat irgendwie eine komplette Einheit ist. Das ist aber längst nicht der Fall, denn der Staat selbst, auch unserer, ne, bindet sich durch Verträge mit anderen Staaten. Er bindet sich nach außen, andererseits er bindet sich nach innen mit verschiedensten Institutionen. Das heißt, sein Spielraum wird dadurch manchmal größer und mobiler. Andererseits kann er aber auch sehr viel enger werden. Das heißt aber auch, er hat nicht mehr das alleinige Regime. Und so wie das jetzt ganz konkret ist, zum Beispiel jetzt in der Sache der Teuerungskrise, sieht es offenkundig so aus, dass der Staat nicht das Regime hat, sondern dass ihm diese Krise nicht passiert ist, sondern dass er sie vielleicht auch mit herbeigeführt hat.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich die Sozialpartnerschaft in Österreich gegründet. Wie war das damals? Da war mehr Gemeinschaftsgedanke da oder wie hat sich das entwickelt?
Nach dem Krieg waren verschiedene Krisen. Es gab natürlich eine Art Versorgungskrise und es gab auch damals eine Preiskrise, mehrere sogar, plus minus 1950, etwas früher und etwas später. Das heißt, damals war es unmöglich, die Preisbildung für Lebensmittel dem freien Markt zu überlassen. Also es war erstens der Markt nicht voll aufgestellt, es gab zu wenig, die im Markt etwas angeboten haben und die Preise waren mit den damals möglichen Löhnen nicht zu vereinbaren. Daher musste eingegriffen werden in die reine Marktlogik, was ja für viele undenkbar ist. Das war aber damals notwendig. Und die Politik musste beide Seiten der späteren Sozialpartnerschaft dazu gewinnen, diese Eingriffe mitzumachen. Das heißt, es gab Lohn- und Preisabkommen zwischen den Gewerkschaften, also damals schon der Einheitliche Gewerkschaftsbund, und auf der anderen Seite die Wirtschaft. Aus diesen Lohn- und Preisabkommen, die punktuell waren, nicht auf Dauer, sind aber dann allmählich dauerhafte Kontakte entstanden und die haben dazu geführt, dass nach dem Staatsvertrag, nach dem Abzug aller fremden Truppen im November 1955 auch die Sozialpartnerschaft ganz offiziell begründet wurde. Damals haben sich beide Seiten mit wirklichen Expertenstäben umgeben, die ihre eigene Politik koordiniert haben und aber auch jederzeit quasi gratis und franco für die Regierung als Experten für Wirtschafts- und Sozialpolitik zur Verfügung gestanden sind.
Gibt es diese Experten heute auch noch?
Diese Experten gibt es heute auch noch, aber sie sind nicht mehr so eine Institution. Damals gab es sowas wie eine Art Waisenrat, würde man vielleicht heute sagen. Aber damals waren das Experten von beiden Seiten für Wirtschafts- und Sozialfragen. Und die haben sich am Anfang gekümmert um Preise und Löhne und später dann überhaupt um die Ziele der Wirtschaftspolitik.
Wenn man sich jetzt die heutige Situation anschaut, im Vergleich zu früheren Krisen, wo ist da der Unterschied?
Einer der wichtigsten Unterschiede ist, dass es heute mehr Mitspieler gibt. Wir haben zwar noch immer den Vorteil, dass unsere Interessensvertretungen arrondiert sind. Das heißt, jede Seite hat letzten Endes nur einen Sprecher, einen Repräsentanten der Wirtschaft, also der Arbeitgeber, einen Repräsentanten der Arbeitnehmer. Und es gibt noch immer, nicht, wir sehen sie ja bei jeder Kollektivvertragsverhandlung, es gibt sogar einen gemeinsamen Tisch, an dem alle wieder sitzen, wann es soweit ist. Und die einander da treffen, kennen sich natürlich auch über die Jahre und haben ein gewisses Ritual entwickelt, also wie solche sozialpartnerschaftliche Entscheidungen, in dem Fall natürlich Lohnquoten ausgehandelt werden. Das ist für die Branche wichtig, für beide Seiten. Fürs Ganze ist aber natürlich auch wichtig, dass diese Expertisen ganz allgemein in die politische Diskussion eingebracht werden.
Subjektiv betrachtet, wie würden Sie da jetzt die Stimmung in der Bevölkerung beurteilen in Bezug auf diese Sozialpartnerschaft?
Ja, alle Institutionen haben eine Art Geschichte. Es gibt sowas wie ein Auf und Ab vielleicht auch. Hängt natürlich auch damit zusammen, wie sich die äußeren Faktoren entwickeln. Bei uns, glaube ich, besteht nach wie vor der Wunsch, Interessenskonflikte so friedlich wie möglich, so geordnet wie möglich auszutragen. Das, glaube ich, gibt es immer noch. Es gibt aber nicht mehr die Vorstellung, dass dieses partnerschaftliche Denken praktisch auf alle politischen Felder ausgedehnt wird. Es hat sich irgendwie verengt. Ne? Es hat sich verengt auf Löhne, auf Lohnrunden, die natürlich jährlich mit einem gewissen Kalender, mit einem gewissen Ritual ablaufen. Aber viele andere politische Felder werden praktisch ohne diesen Blick auf die Sozialpartnerschaft bearbeitet. Wenn ich es mit meinen früheren Bildern vergleiche, der Staat war früher an diese Sozialpartnerschaft nicht vertraglich gebunden. Das war ein freiwilliges Abkommen. Es hat eine eigene Form, man hat immer geredet von Tripelparität, das heißt, es sind die zwei, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmervertreter und ein Vertreter der Regierung, der da ohne Stimme dabei sitzt. Das heißt, da war auch die Exekutive praktisch der Politik auch immer im Spiel. Es ist daraus keine irgendwie normierte Institution entstanden. Es bestand eigentlich alles auf Freiwilligkeit. Und der Nachteil der Freiwilligkeit ist natürlich, dass man gerufen werden kann oder auch nicht gerufen werden kann. Und so wie die aktuellen Probleme momentan ausschauen, hat diese Preiskrise für Energie mit dieser alten Idee der Tripelparität leider gar nichts zu tun. Denn dann hätte sicher schon längst früher jemand Feuer gerufen.
Also wenn wir uns jetzt das Projekt Österreich anschauen, wie kann das in Zukunft gelingen? Was braucht es, dass es weiterhin funktioniert?
Unter Projekt Österreich verstehe ich den Staat der Zukunft. Und meine Formulierung lautet so: Der Staat der Zukunft ist der Staat, der wir alle gemeinsam sein werden. Es ist natürlich eine Hoffnung. Der Staat der Zukunft beruht auf der Überzeugung der Inklusion. Das heißt, in diesen Staat der Zukunft wollen wir alle mitnehmen. Auch alle die von den aktuellen Spaltungen betroffen sind. Wir wollen ganz besonders die mitnehmen, die jetzt noch keine offizielle Stimme haben. Wir wollen also, dass unsere Nachkommen, unsere Jugend, unsere Kinder diesen Staat der Zukunft mitgestalten können, jetzt schon, auch wenn sie noch kein Mandat haben. Ich wünsche mir daher, so wird es auch international diskutiert, auf höchster staatlicher Ebene eine dritte Kammer, einen Nationalrat und eine Länderkammer, die es schon gibt, und dazu eine dritte Kammer, in der junge Leute sitzen sollen, die noch kein politisches Mandat haben, die auch nicht im Namen einer Partei da drinnen sitzen, sondern im Namen ihrer eigenen Verantwortung. die also eintreten können, dafür, dass keinerlei Gesetz mehr beschlossen wird, das diese Zukunft gefährden könnte. Und zwar geht es um die politische Zukunft, um die wirtschaftliche und jetzt vor allem natürlich auch um die ökologische Zukunft. Also diese dritte jugendliche Kammer sollte ein Sperrrecht haben, ein Vetorecht gegen alle Gesetze, die unsere gemeinsame Zukunft irgendwie aufs Spiel setzen. Dazu gehört, darf ich noch ergänzen, die Vertretung nicht nur von unseren Nachkommen, sondern auch, es muss ein Mandat sein für alle nichtmenschlichen Arten, also für alles Leben. Es muss eine Art Anwaltschaft geben für alle die, die keine Stimme haben, deren Überleben uns aber am Herzen liegt.
Projekt Österreich ist also nicht nur ein wirtschaftliches Projekt, sondern auch ein Werteprojekt. Wie kann man da eine gemeinsame Richtung finden, über Lager, Generationen oder Regionen hinweg? Wie kann das funktionieren?
Also ich denke mir, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Wir brauchen dazu natürlich eine Basis an Expertenwissen, das außer Diskussion steht. Wir müssen also zu diesem Zweck unsere leider grassierende Wissenschaftsskepsis überwinden und die richtigen Experten als Autoritäten in diesen Bereichen wirklich anerkennen. Der Fall ist klar. Unsere ökologische Krise hat leider auch eine Art Datum. Wir müssen, um den drohenden Umweltkrisen zu entkommen oder sie zumindest zu verringern, entsprechende Schritte setzen. Und in der öffentlichen Diskussion müssen wir klarstellen, es gibt Leute, die behaupten, diese Krise gäbe es gar nicht. Also wir müssen diesen Standpunkt praktisch in der öffentlichen Diskussion überwinden. Es gibt andere, die pessimistisch sind und glauben, dass ohnehin alles schon zu spät ist und dass wir aus diesem Grund ohnehin nichts mehr machen können. Nicht? Oder dass wir als kleines Land und so weiter sowieso keine Rolle spielen würden. Ganz einfach gesagt, wir müssen diese Gesinnungen als wirklich einen wirklich schnöden, schäbigen Materialismus darstellen und brandmarken. Wir müssen das mit aller Schärfe bekämpfen, um dazu zu motivieren, das Machbare zu machen und dafür entsprechende auch gesetzliche Regelungen zu finden. Dieses Jugendparlament kann natürlich diese Gesetze nicht machen, aber es kann zumindest alle Falschen in dieser Richtung verhindern. Und das wäre schon ein ganz, ganz großer Vorteil.
Würden Sie sagen, dass da vielleicht politische Bildung in den Schulen auch noch verstärkt unterrichtet werden sollte? Wie kann man das gestalten, damit auch die Jugend sagt, okay, ich interessiere mich für diese Thematik und würde mich da auch engagieren für so ein Parlament?
Das ist eine ganz großartige Frage. Also die allgemeine Grundstimmung ist, glaube ich, ohnehin, Bildung gehört verstärkt. Bildung gehört zumindest in der Richtung verstärkt, dass jedes Kind einen vernünftigen Schulabschluss erreicht und damit dann auch eine entsprechende Startmöglichkeit hat, um ins Berufsleben oder in ein Studium einzusteigen. Das ist die eine Seite. Die andere ist, das Engagement zu fördern, sich nicht mit Beruf und Privatleben zufrieden zu geben, sondern sich auch im öffentlichen Interesse zu engagieren. Und zwar im Diskurs, nicht nur im Vereinsleben, was natürlich großartig ist, aber auch im öffentlichen Diskurs. Und dazu würde in der Schule politische Bildung gehören. Das ist ja momentan in unserem Bildungssystem ein sogenanntes Prinzip, dass alle Fächer nach diesem Ziel ausgerichtet werden sollten. Es muss aber natürlich zumindest in Oberstufen und vor allem auch in Berufsschulen ein entsprechendes Fach geben, wo man einerseits Wissen erwerben kann, wirtschaftliches Wissen, andererseits aber natürlich auch die öffentliche, aktuelle Diskussion verfolgen kann.
Welche Rolle spielt also jetzt die Selbstwirksamkeit oder auch das Bewusstsein, dass man selbst etwas bewegen kann bei den Menschen?
Das ist ein Anliegen, zu dem, glaube ich, mehrere Fächer etwas beitragen müssen. Das ist einerseits eine Wissensfrage natürlich, sich ein breites Interesse zurechtzulegen über die politischen und wirtschaftlichen Vorgänge im Land und in der Welt, aber auch vor Ort in einer Gemeinde. Andererseits ist das aber auch eine Frage der Psychologie, ich möchte fast sagen eine Frage der Psychotherapie. Das heißt, wie ungesund ist es, sich in diesen Dingen nicht zu engagieren? Wie ein welcher Mangel an Entwicklung ist es, sich das eigene Selbst bloß aus Berufsqualifikationen und Beziehungserfahrungen zusammenzusetzen und das Öffentliche und die gesamte Welt überhaupt außen vor zu lassen? Für mich ist es eine Frage der psychischen Gesundheit. Und auch die Psychotherapie, auch die Ausbildung junger Psychotherapeuten sollte in diese Richtung verstärkt werden. Ich meine, Psychotherapeuten lernen natürlich ihre spezielle professionelle Technik. Das ist klar. Aber sie müssen auch wahrnehmen, wie die konkrete äußere Welt ist. Und müssen natürlich auch in ihrer therapeutischen Arbeit darauf Rücksicht nehmen, was dort rundherum gesund oder krank ist. Es hilft uns nichts, ne, wenn wir lauter quasi psychisch perfekt austherapierte Individuen haben, aber wir brauchen ja einen sozialen Zusammenhalt.
Bezogen auf die Gemeinschaft, wenn Sie jetzt so Sätze hören wie, da kann man eh nichts machen und ich allein, ich kann nichts bewirken, was entgegnen Sie da?
Ja, also persönlich würde ich scharf reagieren und sagen, du bist ein reiner Materialist. Und solange du davon nicht abrückst, ist mit dir auch wirklich nichts zu machen.
Ja, in Bezug auf Bedeutung lokaler Geschichte für Identität und Zusammenhalt, gibt es da vielleicht irgendwelche Beispiele aus Wieselburg oder der Region, die zeigen, wie Engagement wirken kann?
Solche Beispiele gibt es. Und zwar gibt es solche Beispiele auch aus einer Zeit, wo so ein Engagement unglaublich riskant war, wo man unter Umständen die eigene Freiheit oder auch das eigene Leben riskieren musste. Solche Beispiele gibt's. Und mir fällt ein Beispiel aus unserer nächsten, ja, aus unserem Ort dazu ein, und es ist auch ein Beispiel, das zeigt, dass der Widerständige ist ja auch wieder nicht wirklich ein ganz Einzelner. Der gehört ja auch wo dazu. Ne? Das heißt, er kommt schon aus einer bestimmten Gesinnungsgemeinschaft oder er kommt sogar vielleicht aus einem beruflichen Zusammenhang. Das heißt, es tritt nicht einer individuell gegen ein ganzes System auf, sondern er hat eine Gruppe hinter sich, in die er sich einhaken kann. Mir fallen ein, Eisenbahner sind in diesem Fall ein wunderbares Beispiel, weil die haben natürlich erstens eine starke berufliche Vernetzung gehabt und darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, wichtige Informationen sehr verdeckt zu verbreiten. Und sie haben auch eine entsprechende politische Gesinnungsgemeinschaft gehabt, die sie auch vorher schon gepflegt haben. Und ihr Widerstand hat sich bei manchen darauf beschränkt, dass sie für gute Zwecke etwas spendiert haben, was absolut verboten war und sie wirklich in die Bredouille gebracht hat. Andere haben Widerstand geleistet in Form von Gründungsakten, die also politische Gruppen neu begründet haben, die vorher schon zerschlagen worden sind. Das heißt, die haben schon die Erfahrung gehabt, dass mehrere andere so einen Versuch auch schon gemacht haben und damit aber wirklich, und zwar tödlich gescheitert sind. Und das finde ich spektakulär. Und manchmal sind solche Widerstandsgesinnungen auch in einer Familie verankert. Also es gibt viele Beispiele, vor allem von Vätern und Söhnen, die also quasi abgesehen von ihrer persönlichen Beziehung auch eine starke ideologische Kampfkraft hatten. Also es gibt Beispiele etwa von Flüchtlingen schon vom Jahr 34 in die Sowjetunion, die haben sich dort ausbilden lassen als Fallschirmspringer, die dann im Krieg hinter die deutschen Fronten abgesprungen sind, um dort Spionage zu betreiben gegen das Dritte Reich. Also es ist ganz unglaublich. Und die haben diese Ausbildung gemeinsam gemacht und sind auch dafür gemeinsam hingerichtet worden. Und ein anderes Vater- und Sohnpaar fällt mir auch noch ein. Da war der eine ein Parteigründer und der andere, der Sohn, war aus einem technischen Beruf, der hat für die Kommunikation dieser Gruppe gesorgt, beide zum Tod verurteilt. Der erste, der Vater, der August Steindl, ist tatsächlich hingerichtet worden. Und dann wäre der Sohn drangekommen und da hat der Henker, das ist verbrieft, im Landesgericht gesagt, den Steindl haben wir eh schon gehabt. Und hat ihn in die Todeszelle zurückgeschickt. Dieser Sohn ist mit einer harten Zuchthausstrafe davongekommen. Aber diese Geschichte zeigt, wie eine politische Gesinnung auch eine Familie prägt. Und natürlich auch entsprechenden Rückhalt gibt.
Das sind natürlich jetzt extreme Beispiele aus der Geschichte. Ja, ja. Allerdings war einfach da der Gedanke für die Gemeinschaft wirklich nur extrem stark. Mhm. Ist das jetzt anders?
Also ich hoffe doch, dass zukunftsfähige, trächtige politische Gesinnungen auch in der Familie weitergegeben werden. Das glaube ich ist schon so. Ne? Also wenn so ein Diskurs in einer Familie drin ist, dann wirkt er langfristig. Mit dieser Gesinnung, die im Inneren erlebt wird. Ich glaube auch, Kinder und auch Jugendliche bringen aber solche Themen auch von außen mit, die irgendwie wie in ein Wespennest stechen und auf einmal ein ganz großes Thema aufmachen.
Man hört ja generell, dass die Bevölkerung ein bisschen politikverdrossen ist und generell ein bisschen schwierige Stimmung herrscht. Wenn man allerdings jetzt in den Norden hinaufblickt, sagen immer alle, da sind alle so zufrieden, da ist alles viel besser. Woher kommt das? Machen die wirklich alles anders? Funktioniert das dort anders als bei uns?
Ich glaube, es ist schon manches anders. Und zwar einmal, dort haben politische Einstellungen, Gesinnungen eine stabilere Lebensdauer. Bei uns, schätze ich, gibt es größere, raschere Schwankungen im politischen Gesamtbild. Das heißt, bei uns schaut es so aus, dass es möglich ist, schon erreichte Fortschritte auf einmal rückgängig zu machen. Und es gibt so ein Hin und Her. Ne? Das Ergebnis ist eine zunehmende Rechtsunsicherheit. Und das ist ein ganz, ganz großes Übel. Das ist in der Wirtschaft schlecht, weil sich Unternehmen nicht richten können, wie sich gesetzliche Rahmenbedingungen entwickeln werden. Das ist in der Umweltpolitik schlecht, wenn das Privatengagement von Bürgern irgendwie limitiert wird, wenn man keine langfristige Perspektive hat. Und es ist vor allem, glaube ich, wichtig, dass kommen wir zu den Menschenrechtsfragen. Also zu allen Fragen von Diskriminierung oder Entdiskriminierung muss es eine Richtung geben. Das kann nicht einmal so sein und einmal so sein. Nicht einmal mehr Menschenrechte, einmal weniger. Sondern es muss auch da einen langfristigen Pfad geben. Pfad nennt man das halt in der Soziologie. Also eine stetige Entwicklung in eine klare Richtung, die zwar leicht verändert werden kann, aber eigentlich im Ziel gleich bleibt und eventuell im Tempo vielleicht ein bisschen verschieden ist. Und wichtig ist aber, glaube ich, dass das Tempo des politischen Diskurses irgendwie so ist, dass alle mitkommen können. Dass niemand wahnsinnig vorprescht und die anderen irgendwie für hoffnungslos erklärt. Und dass aber auch nicht endlos gewartet werden kann, bis wirklich alle in einem, auf einem Nenner sind. Also ich glaube, das ist die Kunst der politischen Führung, ich muss ja fast sagen, der politischen Moderation, wie eine gesellschaftliche Entwicklung begleitet wird. Und dass da niemand gegeneinander ausgespielt wird. Das wäre also das, der große Wunsch, dass alle die jetzt diese menschenrechtliche, ja, gesellschaftliche Entwicklung mitmachen, so viel Rücksicht nehmen auf die anderen, die das momentan noch nicht schaffen, und dass die anderen aber sich nicht verschließen und komplett sich isolieren und in eine Art Parallelgesellschaft verfallen. Übrigens, in Parallelgesellschaften leben nicht nur Zuwanderer, die vorher noch nicht da waren. Es gibt auch welche, die schon immer da waren und trotzdem in einer Parallelgesellschaft sich einigeln.
Viele Menschen glauben ja, dass wenn jetzt an der Spitze ein neuer Politiker steht, dass sich dann sofort alles verändert. Ist es wirklich möglich oder braucht es da mehr, um da eine Veränderung herbeizuführen?
Meine Ansicht ist so, unser Staat, der ein Zukunftsprojekt sein soll, ist eine solche große, ein so großes Gemenge an verschiedensten Institutionen. Also die klassischen demokratischen Institutionen, die Aufteilung der Gewalten, dazu viele Institutionen im privaten, halbprivaten Bereich, viele autonome Bereiche, die der Staat wem anderen überlassen hat. Also es ist ein großes Geschiebe, also man kann es mit einem Organismus vergleichen, das ist vielleicht zu lebendig. Man kann es mit einem System vergleichen, das ist zu starr. Es ist ein Funktionsgefüge, das ist jetzt wieder ein bisschen zu technisch, das geht vielleicht auch nicht so, aber jedenfalls, es ist ein Zusammenspiel, das gefällt mir besser. Es ist ein Zusammenspiel vieler, aber organisierter Interessen, die rechtlich sauber konstruiert sind. Und selbst wenn eine Person in einem dieser Bereiche an der Spitze steht, ist das natürlich eine Verpflichtung zur Führung, das ist ganz klar, und vielleicht zur Neuadaptierung aller dieser Beziehungen, die es da gibt in diesem Spiel. Und jetzt kommen wir gleich hin. Also der Vergleich mit dem Spiel, muss ich mir selber loben, ist gar nicht so schlecht. Weil es geht um Spielräume. Was ist beweglich? Und ist die Energie, die man dazu braucht, vorhanden? Geht sie das aus? Und gibt es mögliche Mitspieler, die auf dasselbe Ziel orientiert sind? Und die sagen, wenn wir dieses Projekt Österreich betreiben, dann wird uns das gelingen. Wir brauchen dafür so und so viel Einsatz und so viel Konzept. Und wir wollen nicht riskieren, dass das nicht gelingt. Diese Philosophie oder diese Botschaft müsste, und da komme ich jetzt auf Ihre Frage, dieser neue Mann an der Spitze tragen. Er müsste ein Symbol für diese Botschaft sein. Dann kann er an dem Gefüge, noch ein anderes Wort, jedenfalls an diesem Spiel der Kräfte etwas bewirken, dann ist er vielleicht nicht gerade ein Solist, aber er ist ein guter Teamspieler, ein Moderator, jemand, der ein Profi ist in allen rechtlichen Dingen, die da eine Rolle spielen, der aber auch nicht glaubt, dass Ideale eine Krankheit sind, sondern das muss oder sollte jemand sein, ich glaube, das können wir uns alle wünschen, der realistische Politik beherrscht, der darüber hinaus auch glaubhaft vermitteln kann, dass er eine persönliche Überzeugung hat, die vielleicht noch darüber ist, Das heißt, der Motive hat, diese Arbeit auch wirklich zu leisten und der imstande ist, glaubhafte, ja, sinnvolle Partnerschaften zu gründen. Das heißt auch, also wir müssen weg von diesem reinen Individualismus, dass ein Einzelner sich irgendwie perfektionieren kann. Das ist im persönlichen Bereich eine Krankheit und im öffentlichen Bereich ist es gefährlich. Wir wollen kein Projekt Österreich mit Individualisten und Narzissten, sondern wir brauchen, glaube ich, aus unseren besten Bindungserfahrungen, Partnerschaftserfahrungen, eine Weiterentwicklung. Und in diese Partnerschaft müssen wir andere mit einbeziehen. Ich glaube, jetzt muss ich mich entschuldigen, dass meine Antwort so lang ist. Wir müssen andere mit einbeziehen. Eben, wir müssen die mit einbeziehen, die zum Beispiel hier noch keine Staatsbürgerschaft haben und kein Wahlrecht haben. Wir müssen die mit einbeziehen, die keine Stimme haben, weil sie nicht menschliche Tiere sind. Okay, und wir müssen auch die quasi unpersönliche Natur oder wie immer mit einbeziehen und dürfen nicht weiter erlauben, dass sie ausgebeutet wird. Wir dürfen nicht erlauben, dass menschliche Arbeit ausgebeutet wird und auch nicht die Ressourcen der Natur. Und wir brauchen dafür alle Motive, die möglich sind. Manche haben säkulare Motive oder andere ideologische, manche haben vielleicht religiöse Motive, wie immer. Wir können die alle brauchen. Wir sollten die alle mitnehmen und so jemand an der Spitze, vielleicht eine Frau, sollte so eine integrative Wirkung haben. Und das ist Führung und dafür sollte jemand gewählt werden.
Mit allem, was Sie wissen, mit Ihren ganzen Hintergrundinformationen, wenn ein Mensch zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte mich engagieren, was würden Sie diesem Menschen raten? Was kann der morgen schon bewirken?
Eine ganz tolle Frage ist es. Bevor ich jemandem eine solche Empfehlung gebe, fühle ich mich wirklich verpflichtet, persönlich verpflichtet, herauszufinden, im Niveau an psychischer Gesundheit dieser Mensch ist. Egal, ob er ein Junger ist oder schon etabliert ist. Nämlich, ob er es aushält, dass er von dieser Tätigkeit, von seinem Engagement, möglicherweise völlig frustriert wird. Also, meine erste Frage bzw. meine erste Empfehlung wäre immer, wie gut bist du aufgestellt, wie groß ist deine Frustrationstoleranz, ohne dass du selber daran einen Schaden an deiner persönlichen Gesundheit erleidest. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, weil ich möchte ja auch, wenn ich jetzt denke an meine Enkelkinder und einer von denen stellt mir diese Frage, dann bin ich natürlich als Opa daran interessiert, dass der Enkel oder diese Enkelin wirklich ein gesunder, ja, glücklicher, gut integriert und so weiter Mensch ist und wird und bleibt. Das steht im Vordergrund. Und weil ich oder wenn ich den Eindruck habe, das ist im Großen und Ganzen gesichert momentan, dass das so ist, oder ich weiß von einem dieser Enkelkinder, dass sie, in dem Fall war es ein Mädchen, eine andere große gesundheitliche Krise schon wirklich gemeistert hat, dann schaut es ganz anders aus. Dann kann ich natürlich sagen, gut, okay, du bist großartig aufgestellt. Dir traue ich das zu, ohne dass dich das fertig macht. Weil mit dem Risiko muss man rechnen. Ich habe aber auch Schüler gehabt, das ist jetzt ein historisches Beispiel, in der Anti-Atomkraft-Kampagne war das. Das war 1978, gab es Schüler, die so engagiert waren für die Sache, nämlich dieses Kraftwerk zu verhindern, dass es in Betrieb kommt, dass sie für mindestens ein halbes Jahr aus der Schule ausgestiegen sind, um sich in diesen Gruppen zu engagieren. Das heißt, die mussten ja dann wieder einsteigen, nicht? Das heißt, die mussten irgendwie, wie soll ich denn sagen, ja, entsprechende Kräfte aufbauen, dass sie beides geschafft haben. Das Engagement, in dem Fall haben sie gewonnen, natürlich, ne, klar, gefeiert worden. Und andererseits aber auch die eigene Konstitution, ne, die eigenen Chancen aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, darauf ist, das ist ganz, ganz wichtig.
Und nur mal, um auf die Frage zurückzukommen, was kann man jetzt selbst im Kleinen auch jeder Einzelne zu Hause machen? Gibt es da irgendwas, wo ich sage, okay, da kann wirklich jeder Einzelne ansetzen?
Ich glaube, das gibt's. Und es ist jetzt nicht die Frage, ob das unmittelbar große Wirkungen erzeugt. Ich glaube, das Allererste ist, die eigene Gesinnung zu pflegen und aufrechtzuerhalten und zu stärken. Und viele junge Leute zeigen uns das, weil sie sich sehr bewusst ernähren zum Beispiel. Viel bewusster als die meisten Erwachsenen. Auch da ist es die Frage, ob das irgendwie mit einer besonderen Strenge geschieht, nicht? Ob sich so ein junger Mensch ein richtiges Regime auferlegt und sich manches vielleicht verbietet oder ob das irgendwie locker geht. Wird es verschiedene Varianten geben. Andere machen das in Bezug auf Kleidung, auf ja, Freizeitvergnügen. Also das gibt schon. Ne? Das ändert zwar die Welt nicht, aber es zeigt, du bist kein Materialist. Du hast ein Ideal und du bist dir nicht so gut dafür und du versteckst es auch nicht. Das heißt, es hat ja dann auch eine Wirkung. Ne? Das wird darüber diskutiert. Und auch da wieder spielen auch Gesundheitsfragen eine Rolle. Ist das zumutbar? Bist du prinzipiell ja, gesund genug, dass du das schaffst? Das, glaube ich, gehört immer dazu. Und nächster Punkt, ja, in einer Partnerschaft. Kannst du mit einem Menschen leben, nur mit einem, der das genauso praktiziert wie du? Oder geht es anders schon auch? Und wie richtet ihr euch, wenn es ein Paar ist, euch das Leben ein? Und ist es praktisch? Und dient es dazu, die eigene Gesinnung wirklich zu stärken? Also ich bin halt immer eher, ich stelle auch immer diese therapeutischen Rückfragen.
Vielen Dank. Dann darf ich Sie jetzt noch zu unserer Schnellfragerunde einladen. Aha. Das heißt, ich stelle Ihnen ein paar Fragen und Sie antworten ganz spontan, was Ihnen dazu einfällt.
Ja.
Meine wichtigsten Werte sind?
Ich muss zuerst etwas sagen zu diesem Wort Wert. Ich habe mir angewöhnt, und das wissen auch alle, mit denen ich halt öfter diskutiere, überall, wo das Wort Wert vorkommt, stattdessen das Wort Projekt einzusetzen. Und das habe ich mir wirklich angewöhnt. Mhm. Und auch wenn ich was lese, kommt ja der Begriff oft vor. Nicht? Und ich denke mir, aha, funktioniert der Satz dann auch noch, wenn ich da jetzt Projekt sage? Also meine wichtigsten Projekte sind, ich möchte noch ein Buchprojekt machen jetzt, in dem es um so ähnliche Fragen geht. Und ich habe wahrscheinlich auch die Gelegenheit, dass ich das machen kann, also dass das finanziell abgesichert ist. Das ist mir wichtig. Ich möchte etwas von meiner politischen Gesinnung, die ich eben habe, auf diese Weise weitergeben. Das zweite Projekt, das habe ich mehr oder weniger schon erarbeitet, fertig. Ich bin ein Mensch, der fromm sein kann, vielleicht nicht in der üblichen Form, die man sich bei fromm vorstellt, aber ich bin ein frommer Mensch und ich verteidige religiöse Motive, um damit etwas Gutes zu machen. Und ich bin immer ganz sauer, wenn irgendwelche Säkulare, wenn irgendwer daherkommt und sagt, na, das ist alles vorbei, das ist alt und verstaubt und das können wir alles nicht brauchen. Es ist für mich nützlich und es hat mir in meinem Leben persönlich, trotz aller Reibereien, die es auch gab, sehr genutzt. Also das ist ein Projekt, da bin ich immer noch drin. Also da bin ich noch dabei. Ja, das, ob das jetzt das dritte ist, also eines davon meiner Projekte ist natürlich, dass ich die Erfahrung, die ich habe, die persönliche Erfahrung in dem langen Leben mit meiner Frau weitergeben will. Natürlich an unsere Kinder, das ist, war ja schon, da ist ja längst auch an unsere Enkel und an andere. Und selbst wenn die ganz anders leben, sollen sie zumindest davon wissen, was unsere Beziehung ausgemacht hat. Und sie kennen das ja vielleicht ja in Auszügen oder teilweise halt auch mitverwenden. Die haben sicher ganz andere Konzepte, aber das soll alles irgendwie eine Dauer haben. Also es ist ein Projekt. Wie kann ich, ja. Und die Enkelkinder, die fragen ja das auch nicht, wie war das eigentlich bei euch? Und die wollen ja nicht nur wissen, Ereignisse oder irgendwelche spannende Sondergeschichten, sondern die wollen wissen, wie es immer war. Was die Basis ist. Und wir lachen dann immer schon, ne? Der Boden. Ne? Wir haben es irgendwann angewöhnt, dieses Gemeinsame den als Boden zu bezeichnen. Und jeder, wenn jetzt einer sagt Boden, da lachen eh schon alle.
Die nächste Frage wäre, das Projekt Österreich bedeutet für mich?
Es bedeutet für mich, aufgrund meiner Kindheitserfahrung in einem sehr politischen Umfeld mit ganz verschiedenen politischen Einstellungen meiner Nächstverwandten, dass es wichtig ist, trotz aller ideologischen Unterschiede, weltanschaulichen Unterschiede, tolerant, zielstrebig, erfolgreich an gemeinsamen Projekten zu arbeiten und dass diese Erfahrung, die es über Generationen gibt, wachgehalten wird und dass das Ziel ist, es noch besser zu machen.
Und die letzte Frage. Für die nachkommenden Generationen wünsche ich mir.
Für die nachkommenden Generationen wünsche ich mir. Und ich stelle mir am besten meine Enkelkinder vor. Ne? Ich habe auch Enkelkinder. Eine lebt schon in einer sehr tollen Beziehung. Ein zweiter mehr oder weniger auch schon und für die anderen ist das noch Zukunft. Aber ich wünsche mir, dass alle die einen Menschen finden, meine Schwiegertochter hat es so formuliert, das Wichtigste ist, dass man jemanden findet, in dessen Seele man ruhen kann. Das ist natürlich eine poetische Formulierung, die kann einem gefallen oder nicht gefallen, aber das wünsche ich Ihnen, dass Sie einen Menschen finden, mit dem Sie ein Leben lang verbunden sind und in welcher Form diese Beziehung ist, das ist nicht meine Sache. Und ob das jetzt hetero oder sonst irgendwie anders ist, okay, das wird sein, wie es sein wird. Und ich nehme mir vor, das alles hochzuschätzen und sie darin zu bestärken, ja, und das einfach mir anzuschauen und zu genießen.
Sehr schöner Abschluss. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen spannenden Podcast-Episode angelangt. Vielen Dank, Herr Kammerstädter, für Ihre Ausführungen und auch für Ihre Zeit. Danke fürs Kommen.
Ich sage Ihnen auch vielen Dank. Es war für mich unglaublich angenehm. Danke.
Dankeschön. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeibleiben. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast für Sie informativ und interessant war und der ein oder andere Denkanstoß für Sie dabei war. Seien Sie auch beim nächsten Podcast von Welle Wieselburg wieder mit dabei. Auf Wiedersehen.